Wir warten deiner mit Geduld in unseren Leidenstagen. Wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen. So können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen.
Ich lese den Predigtext, das ist die Epistel für den heutigen Sonntag, Römer 8, 18 bis 25, und ihr könnt einfach hören oder mitlesen, hier vorne auf dem Bildschirm. Paulus schreibt: Ich bin gewiss, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Geduld. Wort und Verheißung des lebendigen Gottes. Halleluja.
Halleluja, Halleluja.
Bevor ich euch sage, was mir auf dem Herzen liegt zu diesem Text, hören wir kurze Statements aus der Gemeinde unter der Frage: Wenn ich höre, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen, dann denke ich, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja eine krasse Aussage, ne? Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht. Ich habe am Freitag beim Laternenumzug in Dorna einfach mal die Enges angesprochen und gesagt: Könnt ihr euch vorstellen, Statements zu geben? Gott sei Dank sind die ganz spontan. Haben gesagt: Ja, das machen wir. Also nur ein kurzes Schlaglicht von Ehepaar Eng und danach noch von der Lilly.
Ja, also mir ist bei diesem Satz meine Arbeit eingefallen als Psychotherapeutin, wo ich ja einfach ziemlich viel mit dem Leid konfrontiert bin und ziemlich viel von dem erfahre, was bei anderen im Leben schief läuft, was vielleicht auch durch andere ihnen angetan wurde. Und ja, also mir hilft es einfach zu wissen, dass, ja, also einfach solche Sätze zu hören, zu wissen, dass es mehr gibt als das, was ich da höre. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, meine Arbeit ohne diesen Glaubenshintergrund zu machen. Ich frage mich immer, wie das Kollegen schaffen können. Und gleichzeitig taucht immer wieder die Frage auf, wie ist es denn bei denen, mit denen ich zu tun habe, die diesen Glauben nicht haben und aber letztlich ja trotzdem in dem Leid drinstecken und die nicht diese Hoffnung haben. Genau.
Ja, ich habe auch ein Beispiel von der Arbeit. Ich bin bei der Lebenshilfe. Und mir ist da gleich spontan ein Mensch eingefallen, der seit einem schweren Unfall im Rollstuhl saß und schwerst mehrfachbehindert war und also schon ein ziemlich elendes Leben jetzt hatte über mehrere Jahre. Und der ist dann beim weiteren Unfall dann auch verstorben, auch sehr elend. Das war eine schlimme Sache. Aber irgendwie werden alle total geschockt, weil ich war irgendwie erleichtert. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen dabei gehabt, dass ich erleichtert war, wenn alle geschockt waren. Aber ich habe das dann auch irgendwann mich getraut auszusprechen. Und der sitzt nicht mehr im Rollstuhl. Er braucht keine Hilfe mehr beim Toilettengang und beim Essen. Und er hat dieses ganze Leiden jetzt nicht mehr. Und wann immer ich mich getraut habe, das auszusprechen, waren die Rückmeldungen eigentlich immer sehr, sehr positiv, dass die Leute dass sie auch dankbar waren, dass man das mal so sieht und dass man das auch sagt und das wissen, dass es diesen Menschen jetzt besser geht als vorher.
Bei mir ist es so ein persönliches Ding, würde ich sagen. Also ich habe Neurodermitis, das ist eine Hauterkrankung und das habe ich schon seit der Geburt und das ist so phasenweise mal besser, mal schlechter. Und da gab es bei mir eine Zeit, wo es einfach die Stellen am Arm und am Rücken überall offen war, sodass, wenn ich einfach nur geduscht habe mit normalem Wasser, das einfach ganz, ganz doll gebrannt hat und es eigentlich so gefühlt nicht mehr aushaltbar war, dass ich nicht mehr einschlafen konnte. Und in dieser Zeit hatte ich eine Freundin, weil wir in der WG gewohnt hatten, und dann konnten wir zusammen beten und mir hat einfach so diese Zukunft voll den Halt gegeben, dass ich wusste, okay, in der Ewigkeit, da werde ich diese Schmerzen nicht haben und da wird alles toll sein und ich kann auch einfach eine Pizza essen, wo alles drauf ist, was ich sonst nicht essen kann, und da wird es ein richtig schönes, eine schöne Zeit und das wird einfach richtig gut und da sehne ich mich drauf.
Jetzt hat Lilly uns eine neue Aufgabe gestellt, nämlich die Frage, gibt es im Himmel Pizza? Das ist doch mal eine sehr wichtige Frage, finde ich. Wir singen aus dem Lied 152 jetzt die Strophen 3 und 4, weil wir auch jetzt Statements gehört haben von Menschen, die sagen, mein Herz ist schon ganz bei Jesus und deswegen ist auch die Hoffnung da.
Wir warten dein, du hast uns ja das Herz schon hingenommen. Du bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du kommen, da willst uns du bei dir auch Ruhe, bei dir auch Freude geben, bei dir ein herrlich Leben. Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist mal vergangen.
Jesus Christus, du hast dem Tode die Macht genommen und das Leben und dein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, für das ich als Prediger eingesetzt bin. Darum öffne nun meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wer nicht stumpfsinnig durch die Welt geht, der sieht überall Leiden, und zwar Leiden, die schwer zu ertragen sind. Auch dann, wenn man vielleicht gar nicht persönlich betroffen ist. Wenn man zum Beispiel mal die schwierigen gesellschaftlichen Themen anschaut und sich da wirklich mal hineindenkt, zum Beispiel Menschenhandel und Zwangsprostitution, dann kann man das eigentlich gar nicht aushalten. Und deswegen tut man es auch oft nicht. Man schiebt das weg, das ist dann so ein Randthema, weil man dann bekloppt wird. Und doch ist das ja täglich unter uns. Also Deutschland zum Beispiel, wird gesagt, ist eine Drehscheibe in Europa für den Menschenhandel. Unfassbar, ne? Da leben wir alle fröhlich und dann rühmen wir uns immer unserer demokratischen Grundordnung und unserer Werte. Und da kriegt man das nicht in den Griff. Oder will man das nicht? Keine Ahnung. Und je tiefer man da hineindringt, desto mehr irritiert und verstört einen das und nimmt einen mit und dann schiebt man es weg. Kriegsleid natürlich auch. Das sind menschengemachte Dinge, aber Naturkatastrophen jetzt zum Beispiel, die kommen einfach über die Menschen, ohne dass sie dass man irgendjemanden jetzt direkt dafür verantwortlich machen kann. Und dann persönliche Dinge, Krankheitsgeschichten oder Unfälle, wir haben davon gehört. Und Paulus schreibt jetzt, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart wird. Kann man das einfach so sagen? Das war meine Frage, als ich gelesen habe, das wird Predigtext sein. Kann man das einfach so sagen? Dazu einige Gedanken. Erstens, ein erster Gedanke, Paulus sagt es gar nicht einfach so. Sondern Paulus sagt das ja als ein Betroffener. Wenn man die Apostelgeschichte liest, dann merkt man schnell, wie viel Paulus leiden musste. Und zwar deswegen, weil er ein Botschafter Jesu Christi war. Diese Form von Leid, die man erfährt, einfach weil man zu Christus gehört und ihn bezeugt, die erleben auch heute viele Millionen Christen in sehr vielen Ländern dieser Welt, wo sie geächtet werden, beraubt, geschlagen, vertrieben, ins Gefängnis gesteckt oder umgebracht. Paulus schreibt im Römerbrief über sehr viele Glaubenswahrheiten als ein Lehrer. Er teilt uns nüchtern mit, wie die Dinge liegen, egal was wir dabei fühlen. Aber er schreibt eben nicht als ein Unbeteiligter, nicht als ein realitätsferner Theologe vom Schreibtisch, sondern als einer, der in seinem eigenen Leben und in seinem eigenen Leiden sich bewährt hat. Und er hat seine Glaubensüberzeugung bewahrt. Die gab ihm die Kraft zu überwinden und diesen geistlichen Kampf, der das ja ist, den Kampf des Glaubens zu bestehen. Paulus kannte wahrscheinlich sogar auch körperliches Leid. Wir wissen das nicht genau. Er schreibt ja im 2. Korintherbrief, mir ist ein Stachel ins Fleisch gegeben. Und Theologen rätseln immer darüber, was das nun genau ist. Ich frage mich, warum man das immer so genau wissen will. Das muss man nicht, weil die Beschreibung, mir ist ein Stachel ins Fleisch gegeben, reicht vollkommen aus, um zu verstehen, dass es für ihn ein schweres Leiden war. Was nun auch immer. Und da flehte er dreimal zu Gott, ihm das doch wegzunehmen. Und Gott nahm es ihm nicht weg. Also Paulus sagt es nicht einfach so. Ein zweiter Gedanke, Paulus hat einen geistlichen Blick auf das Leid. Wir haben oft nur einen menschlichen Blick auf das Leid. Das möchte ich mal ein bisschen ausführen. Das ist jetzt ein größerer Predigtteil, ein bisschen umfangreicher, weil ich da so den Kontext auch mal deutlich machen will. Paulus knüpft diese Aussage, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, an einen Abschnitt an, wo es die ganze Zeit um einen inneren Kampf geht. In Römer 7 und Römer 8 geht es um schwere innere Konflikte, die daher kommen, dass wir Christen sind, wenn wir den Christen sind. Denn Paulus sagt, Gott hat seinen Geist in euch gegeben. Und dieser Geist liegt im Streit mit dem, was wir von Natur aus mitbringen, als Menschen, als sündige Menschen. Unser ursprüngliches Wesen, unsere alte Natur sozusagen, die Paulus immer Fleisch nennt, die noch immer da ist, die will nicht, was Gottes Geist will. Gottes Geist will uns heiligen, er will uns zum Frieden führen zum Beispiel, zu Friedensstifter machen. Wir wollen das aber nicht, wir wollen Recht haben zum Beispiel, uns behaupten. Wir wollen es den anderen zeigen und was nicht alles. Man kann sagen, dass alles, was in der Bibel, in den Geboten und Richtlinien uns dargestellt wird, was in Gottes Augen gut ist und was in Gottes Augen schlecht ist, also seine Gebote, mit dem allen liegt unser natürliches Wesen im Streit. Und das ist alles noch da, obwohl wir Christen sind und Gottes Geist in uns ist, der in eine ganz andere Richtung uns zieht. Und so sündigen wir dann ganz wissentlich und doch zugleich irgendwie auch wider unserem Willen. Das ist ja eine ganz fürchterliche Situation, das ist ja absurd. Und das verursacht Leid in unserem Inneren. Deswegen sagt Paulus dann am Ende Kapitel 7, ich bin ein elender Mensch. Elend. Wer wird mich erlösen? Und dann in Kapitel 8 beschreibt er den Kampf eines christlichen Lebens. Ich zitiere das mal. Er schreibt, wir sind nicht mehr dem Fleisch verpflichtet, nach dem Wesen des Fleisches zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Aber wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet, dann werdet ihr leben. Das sind ja harte Worte, ne? Kampf, die Werke des Fleisches, was in uns ist, töten. Das ist ja nicht etwas Sanftes, das geht an die Substanz. Und dann schreibt er, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und macht dann deutlich, wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir auch Gottes Erben. Mit Christus zusammen sind wir Erben des Himmelreichs. Wenn wir in diesem irdischen Leben mit Christus leiden, dann werden wir auch mit Christus zur Herrlichkeit erhoben. Und deswegen sagt Paulus, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht. Ich habe aber in unserem Predigtabschnitt einen Hinweis gefunden. Der Text ist ja sehr klein. Mir ging es nur darum, jetzt mal diese Hinweise zu zeigen. Da habe ich das jetzt farblich anders hervorgehoben. Wenn Paulus sagt, wir, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes, dann macht er deutlich, dass das wirklich genau das Thema ist. Es geht nicht nur um äußeres Leid, was in der Welt ist oder was uns von außen zugefügt wird. Es geht um Erlösung des Leibes und das ist mehr als der Gedanke, dass wir erlöst werden von Sterblichkeit. Denn Paulus hatte in Vers 10, in Kapitel 8, Vers 10 geschrieben, wenn Christus in uns wohnt durch seinen Geist, wohnt er in uns, dann ist unser Leib um der Sünde willen tot. Obwohl wir ja höchst lebendig sind, ne? Und wir merken, dass Paulus hier den Tod als eine Wirklichkeit nimmt, als ein Sinnbild. Wir sind vor Gott wie Tote. Mit unseren ganzen Sünden und unserem Streben, was irdisch ist und so weiter. Aber er schreibt weiter, unser Geist ist Leben. Unser Geist ist Leben. Er ist lebendig gemacht durch Gottes Geist, der in uns wohnt. Also der Leib ist wie tot, aber der innere Mensch, der Geist ist höchst lebendig. Und dann sagt er, der Leib sehnt sich nach Erlösung, nämlich aus dieser wirklich schwierigen Situation eines beständigen geistlichen Kampfes und einer inneren Auseinandersetzung, in der man ständig steht und an der man auch immer wieder leidet. Wir haben neues Leben aus Gott, schon jetzt. Aber in unserem Leib, in Fleisch und Blut, sehen wir das nicht. Das gehört alles noch dem alten Leben an, der Welt, die vergehen wird. Wir fühlen uns gewissermaßen an einen Zustand gekettet, aus dem wir gerne befreit werden würden. Und Paulus nennt das die Erlösung des Leibes. Dahinter steht die Überzeugung, dass unser natürlicher Leib, den ihr jetzt seht, der zu euch spricht, sterben wird. Und dann wird aber ein geistlicher Leib auferstehen. Paulus sagt im Korintherbrief, es wird ausgesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Und das ist Erlösung. Wenn wir sterben, sprechen wir von Erlösung. Die Väter und Mütter im Glauben mit ihren Liedern, die sie gedichtet haben, in den Sterbeliedern, Trauerliedern, sprechen sie von Erlösung, weil der Gedanke ist, dann wird endlich, wenn dieser irdische Leib stirbt, dann geht alles ins Grab, was uns hier beschwert und was wir noch mit uns schleppen an Schlechtem, und auferstehen wird ein geistlicher Mensch. Der wird das alles nicht mehr haben. Und zwar nicht nur, und das ist mir jetzt wichtig, nicht nur Neurodermitis werden wir dann nicht mehr haben, sondern wir werden auch diesen Konflikt nicht mehr haben mit all den Sünden, die wir jetzt immer noch mit uns ziehen und die uns anhängen wie die Pest. Und dieses Leiden, was ein geistliches Leiden ist, werden wir dann nicht mehr haben. Das versteht aber nur ein Mensch, der durch Gottes Geist neu geboren ist. Andere verstehen da nur Bahnhof. Die sagen, wovon redet der denn? Ja, das kann ich nicht erklären. Das muss man selber erleben. Wenn wir durch Gottes Geist neu geboren sind und sehen, wie Gott uns haben möchte und was er eigentlich schon in uns gelegt hat und was dann immer noch an uns hängt, dann kann nicken und sagen, ja, ich weiß, wovon er spricht. Die anderen nicht, kann ich nicht ändern. Da müsste man fragen, bin ich Gottes Kind? Ist in mir wirklich ein Streben nach Gottes Reich? Ist eine Erkenntnis seiner Wahrheit, dass ich sage, ja, ich kann von ganzem Herzen Gott zustimmen in seinem Wort, in seinen Maßstäben, und dann sehe ich, wie elend ich dahinter zurückbleibe. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss hier erstmal eine neue Geburt erfolgen. Dann musst du zu Gott kommen und sagen, ich muss überhaupt erstmal neu geboren werden. Das ist ein ganz ernstes Thema, denn wenn das nicht der Fall ist, denn Paulus sagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt aber auch, der ist nicht Erbe. Also das muss geklärt werden. Aber wenn es geklärt ist, dann können wir wissen, es gibt Erlösung unseres Leibes und es gibt Herrlichkeit, wo wir das alles nicht mehr erleben werden, was uns jetzt hier beschwert. Ein dritter Gedanke, Paulus hat eine ganzheitliche Heilserwartung. Jetzt ein neuer Gedanke. Unsere Perspektive ist ja sehr eng. Wir sind auf unser persönliches Heil ausgerichtet, auf Gottes herrliche Zukunft für uns. Das interessiert uns, ne, wenn wir dann an ein Leben nach dem Tod denken. Und daran denken wir oft wenig, wenn es uns gut geht, sondern wir genießen dann das gute Leben, bis es ans Ende geht. Und wenn man dann sonst keine andere Antwort mehr hat, dann tröstet man sich mit dem Himmel. So hat Paulus nicht gedacht. Sondern Paulus war ganz anders ausgerichtet. Er spricht vom ängstlichen Harren der Kreatur, vom Warten der Schöpfung, die durch Gottes Urteil und durch Gottes Gericht über den Menschen so in Mitleidenschaft gezogen ist, in die Knechtschaft der Vergänglichkeit. Damit sagt Paulus, im Ursprünglichen hatte Gott das anders geplant, ne? Aber wir leben nicht mehr im Paradies. Die Welt ist nicht mehr ein Paradies. Und Paulus kannte aber die Verheißung der Propheten von Gottes Heilszeit am Ende. Prophet Micha, Prophet Jesaja, da ist das alles entfaltet. Wir haben es ja auch in unserem Bibelkurs häufiger besprochen, wie die Schöpfung wieder heil werden soll. So wie das Paradies am Anfang. Das heißt, unsere christliche Hoffnung, unser christlicher Glaube ist viel mehr als eine bloß individuelle, sozusagen geradezu heilsegoistische Haltung. Man sagt, ja, und mir wird es dann mal gut gehen, in der wir auf ein großes persönliches Glück hoffen. Sondern durch den Sündenfall wurde die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen und so wird auch die ganze Schöpfung wieder zur Freiheit der Kinder Gottes kommen, wenn die Kinder Gottes dann offenbart werden, so sagt Paulus ja. Und das sind die Gläubigen, die Christus angehören. Ihre wahre geistliche Natur, also die der Kinder Gottes, die ist jetzt inwendig verborgen, wir sehen sie noch nicht. Sie ist durch Schwachheit des Leibes und vielerlei Sünden verstellt. Aber die wird dann offen in Erscheinung treten. Wenn Christus kommt, wenn sein Reich beginnt oder wenn wir auferweckt werden, dann wird das alles offen in Erscheinung treten. Und dann wird aber auch die ganze Schöpfung miterlöst werden. Was ist das für ein Horizont? Blicken wir dann auch vielleicht anders auf diese Welt, die ja so viel Leiden auch zeigt, auch in der Kreatur insgesamt, nicht nur Menschen leiden, diese ganze Schöpfung leidet. Und ein letzter kurzer Gedanke, ich komme auf die Zielgerade. Paulus hat eine Hoffnung und einen Glauben, die fest sind und nicht ungewiss. Viele Menschen haben so einen Glauben, der sagt, ja, ja, ich hoffe ja schon irgendwie vielleicht, wenn ich dann sterbe, da kommt schon noch was. Irgendwie so eine nebulöse Vorstellung, wo man sich hinflüchtet. Zweimal wird das in unserem Abschnitt deutlich. Zweimal sagt Paulus ganz deutlich, ich bin überzeugt und wir wissen. Das ist ja eine steile Sache. Ne? Die Leute denken immer, die Menschen, die in die Kirche gehen, die glauben da irgendwas und die wissen ja, aber nee. Aber Paulus sagt, wir wissen etwas. Und wir wissen das durch Gottes Geist. Die Welt weiß das nicht, weil sie Gottes Geist nicht hat. Deswegen wissen die nur, was vor Augen ist. Und da rechnen sie aus, wie lange die Sonne noch brennt. Ja, können sie machen. Ist für mich relativ irrelevant. Und dann tun die immer so und sagen, ja, das ist ja nur so ein Flüchten in irgendwas, in ein Glauben, aber da hat man ja kein Wissen, keine Beweise, den brauche ich auch nicht. Das ist einfach, wer keinen Glauben hat und Gottes Geist nicht hat, der hat keine Antenne für diese Dinge. Der wird auf diesem Sender nichts empfangen. Also ist wie so ein Radioteil, ne? Wenn da der Sender nicht richtig eingestellt ist oder vielleicht kaputt ist, noch ein besseres Bild, wenn der kaputt ist, der Empfänger, das Empfängerteil, da kommt da nichts im Radio. Und da kann man nicht sagen, ach ja, das gibt's alles gar nicht, es gibt keine Radiowellen, ich höre hier nichts. Ja, wenn der Sender kaputt ist. Wenn wir Gottes Geist nicht haben, dann werden wir dieses Wissen nicht haben. Aber der Apostel Paulus sagt im Römerbrief im 8. Kapitel insgesamt 4-mal, wir wissen, wir sind überzeugt, das ist ganz gewiss. Könnt ihr mal nachlesen. Ganz gewiss. Weil es Gottes Geist in uns bezeugt. Und da brauchen wir dann keine anderen Beweise. Es gibt da keine Zweifel. Und doch, sagt Paulus, bleibt es eine Hoffnung. Weil wir sehen es ja nicht. Wir hoffen darauf, in Geduld. Das heißt, das ist wie so eine zwei Seiten einer Münze, möchte ich mal sagen. Auf der einen Seite ist geprägt, wir wissen das. Und auf der anderen Seite ist aber, wir leben noch in Hoffnung, weil wir es ja nicht sehen. Beides ist richtig. Diese Doppeldeutigkeit, die zeigt auch das Lied, was wir gleich singen wollen. Aber ich habe vorher noch einen Gedanken, einen allerletzten, ein Zitat aus dem Buch Hiob. Das möchte ich mal noch ans Ende stellen. Wir leben mit dieser Hoffnung, Gott sei Dank, ich wünsche es euch, dass das wirklich die Hoffnung und das Wissen ist, das euch erfüllt. Aber die Menschen, die keinen Glauben haben, die Gottlosen, da, über die wird gesagt in Hiob 11, Vers 20, die Augen der Gottlosen verschmachten. Die Augen der Gottlosen verschmachten. Sie werden nicht entrinnen können. Und als Hoffnung bleibt ihnen die Seele auszuhauchen. Das ist ein hartes Wort, ne? Die einzige Hoffnung, die den gottlosen Menschen bleibt, ist, dass sie ihre Seele aushauchen, dass irgendwann dann endlich mal vorbei ist. Da ist keine Hoffnung auf Erlösung aus dem Leid, da ist nur noch einfach weg. Und wenn man im Krankenzimmer liegt und Leiden tragen muss, sagt man, das hat alles keinen Sinn, das hat alles keinen Sinn mehr, Pille nehmen, weg. Ihre einzige Hoffnung ist, dass sie ihr Leben aushauchen, weil da sonst nichts ist. Das ist so eine dünne Basis. Das ist zu wenig für ein Leben. Und deswegen, ich sage das immer wieder, es gibt so Sätze, die tauchen immer wieder mal auf in Predigten. Ich lasse mir nicht die Glaubenshoffnung und Zuversicht rauben von Menschen, die nichts an die Stelle setzen können. Die haben nichts, da ist nichts. Da ist ja nichts. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr mit freudigem Herzen sagen könnt, auch vielleicht, wenn man mal in so einem Gespräch ist und man da angefragt wird, sagt das doch einfach mal den Leuten. Pass auf, ich habe das gehört, aber die Wahrheit ist, du hast nichts. Ist doch lachhaft. Ist doch keine Lebensgrundlage. Braucht man nicht streiten, nicht rumdiskutieren, nicht Argumente überzeugen und suchen. Deine Hoffnung ist, dass du dein Leben irgendwann mal aushauchst, dass er dann vorbei ist. Meine Hoffnung ist, dass ich zur Herrlichkeit erhoben werde. Damit ist alles gesagt. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.